Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde an diesem schönen Sommersonntag. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit unserem Beamer, mit der Technik, hoffen, dass wir es in den Griff kriegen. Wenn man so rausguckt, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, da könnte man schon richtig ein bisschen Ferienstimmung kriegen. Unsere Schülerinnen vom Theologischen Seminar Bibelschule Aidlingen, TSBA, hatten vorgestern ihren letzten Unterrichtstag. Und sie werden sich jetzt auf ihre Sommerpraktika noch vorbereiten. Aber heute, danke, heute feiern wir schon mal den Schuljahresabschluss. Und die Schülerinnen haben dazu Gäste eingeladen, Freunde und Verwandte, und die begrüßen wir jetzt ganz besonders hier bei uns. Drei von unseren Schülerinnen schließen nach 3 Jahren ihre Ausbildung ab. Und wir wollen heute am Ende der Bibelstunde sie mit einem Wort Gottes und mit einem Gebet Gott anbefehlen für den Start in ihrem Dienst. Die Predigt heute hält Pfarrer Klaus-Dieter Stoll. Er ist Dekan im Ruhestand und das ist ein Glück für uns, denn das gibt ihm die Möglichkeit, bei uns zu unterrichten seit einem Jahr. Wir begrüßen auch Sie ganz herzlich mit Ihrer Frau, freuen uns, dass Sie da sind. Lassen Sie uns zu Beginn Gottes wunderbares Wirken in der Natur besingen mit dem Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«. Das ist im Liederbuch die Nummer 459. Und wir singen die Strophen 1, 2, 3, 5 und 8. Also 5 Strophen insgesamt, 1, 2, 3, 5 und 8. Wir werden heute ganz festlich begleitet von Flügel und Bläsern und danken schon mal für die schöne Begleitung. Die Absolventinnen durften sich für ihren Abschluss ein Motto wählen. Und dieses Motto, das erscheint jetzt hier auf der Leinwand. Don't lose hope. Verlier nicht die Hoffnung. Das letzte Schuljahr war streckenweise eine ziemliche Herausforderung. Nicht die Hoffnung verlieren, das ist wichtig. Das ist ein super Motto. Vielleicht auch für Sie, vielleicht auch für mich. Aber worauf denn hoffen? Auf Glück? Auf meine Fähigkeiten? Auf einflussreiche Menschen? Der 146. Psalm zeigt uns eine andere Hoffnung. Wir lesen die ersten Verse. Wenn Sie möchten, lesen Sie einfach laut mit. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich. Amen. Wie gut, dass wir auf Gott hoffen dürfen. Davon wollen wir miteinander singen, mit unserem nächsten Lied, die Nummer 436. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten.
Sie haben es geschafft. Ich denke jetzt an meine 3 Schülerinnen, die heute ausgesendet werden. Sie haben es geschafft, die 3M, Maria, Magdalena und Melanie. Am Ende eines ganz besonderen Schuljahres erhalten Sie heute die Bestätigung dafür, dass sich alle Anstrengung gelohnt hat. Und anstrengend war es. Das habe ich im Unterricht manches Mal gemerkt. Mit den ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorerfahrungen, die Sie mitgebracht haben, war es wirklich nicht einfach, die in dieser für mich relativ kurzen Zeit die Bedingungen für den Fachschulabschluss zu erfüllen. Da hat es Höhen und Tiefen gegeben, im psychischen wie im physischen Ergehen. Und manches Bangen war damit verbunden. Das Schöne im Rückblick aber ist, dass alle Anstrengung sich gelohnt hat und das Mühsame und Schmerzliche hinter dem zurücktritt, was es an Freude, Erfolg, Ermutigung, Bestätigung und Weiterführung gegeben hat. Don't lose hope haben Sie als Thema für Ihre Aussendung gewählt. Als ich die Einladungskarte das erste Mal in die Hand bekam, habe ich gedacht, das verrät viel. Wie oft müssen Sie in den zurückliegenden Wochen und Monaten an Ihre Grenzen gekommen sein, sodass Sie Gefahr bestand, die Hoffnung zu verlieren? Hatten Sie von sich selbst den Eindruck, es nicht mehr zu schaffen? Und nur trostlose Wüste gesehen? Und haben Sie sich dann mit diesem Satz, don't lose hope, dann selbst ermutigt und daran erinnert, dass es noch Hoffnung gibt? Was wäre das Leben ohne Hoffnung, hat Friedrich Hölderlin gefragt und gleich geantwortet, ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt. Wahrscheinlich hätte ich da die 3M missverstanden. Tatsächlich ist das Wunderbare an Gottes Schöpfung, dass er den Samen der Hoffnung in uns hineingepflanzt hat. In allem Streben und Bangen und auch in den größten Schwierigkeiten können wir deshalb immer noch damit rechnen, dass es auch anders werden kann. Aber was machen wir aus dieser Fähigkeit? Ihre Wahl dieses Themas erschöpft sich ja sicher nicht in der Haltung resignativer Hoffnung, dass man eben an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr kann, wo nichts mehr geht und weitermachen Unsinn ist, aber aufhören ist noch unsinniger und deshalb machen wir eben weiter. Nein, Sie haben in diesen 3 Jahren in der Bibelschule gelernt und erfahren, dass Hoffnung mehr ist. You never know what tomorrow will bring, so heißt es im Klammersatz darunter, mit dem Sie Ihr Thema erläutern und veranschaulichen anhand der Zeichnung, wie aus unansehnlich trostlosen Verhältnissen, today, beschwingte Freude werden kann, tomorrow. Im Fall der Raupe freilich gehört nur biologisches Wissen dazu, dass es sich in einen Schmetterling verwandelt. Im Fall unseres eigenen Lebens, unserer persönlichen und gemeinsamen Zukunft, reicht solches Wissen nicht. Dazu braucht es mehr, nämlich Glaube. Und das ist ja das zentrale Thema, mit dem Sie sich während dieser Zeit in Aiglingen in vielfältigster Weise beschäftigt haben. Als Anstoß und Ermutigung für Ihren weiteren Weg hinaus aus der Schule, hinein ins Leben, hinein in die praktische Anwendung, will ich Ihnen einige Sätze des Apostels Paulus aus dem Römerbrief mitgeben. Es sind ganz zentrale Worte, klärend, wegweisend, ermutigend, realistisch. Und was so Ihnen im Besonderen gilt, das gilt uns allen hier im Grundsätzlichen genauso. Ich lese aus Römer 5, die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Glaube, das hat Paulus in den vorangehenden Abschnitten gezeigt, ist Grund, Weg und Ziel unseres Lebens im Gegenüber zu Gott. Die tiefen und entscheidenden Fragen unseres Lebens werden durch den Glauben geklärt. Wer bin ich? Woher komme ich? Was hat mein Leben für einen Sinn? Wofür lohnt es sich zu leben? Wie werde ich fertig mit Schuld und Versagen? Wie gehe ich um mit der Tatsache, begrenzt und unvollkommen zu sein? Woran halte ich mich, wenn Krankheit und Tod mir Grenzen, diese Grenzen unmissverständlich und knallhart vor Augen führen? Sich diesen Fragen zu stellen und ihnen nicht auszuweichen, ist keineswegs selbstverständlich. So viele Menschen heute suchen keine Antwort mehr. Sie zerstreuen sich lieber in Events und verlieren sich im reizvollen Bemühen, ihre Grenzen hinauszuschieben. Die Aussicht auf bessere Zeiten ist in schlechten Zeiten größer als in guten Zeiten, salopp gesagt. Und mehr noch, viele haben genug wovon, aber nichts, wofür sie leben. Tatsächlich tragen unser äußerer Wohlstand, der Überfluss an Nahrung, die soziale Absicherung und die medizinische Eindämmung von Krankheiten heute dazu bei, dass wir uns relativ sicher fühlen. Glaube erscheint an fehlem Platz. Und gerade junge Menschen leben heute weithin gesichert, geborgen, versorgt, umsorgt. Dass es ihnen gut geht, ist für sie nicht nur normal, sondern wird gar zur Norm. Wer nicht stark, gesund und erfolgreich ist, fällt unten durch. Das gilt zumindest so lange, bis sie selbst, zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Erkrankung, an ihre Grenzen stoßen. Allgemein erstreckt sich das Bedürfnis nach mehr eher auf die Vermehrung von Gütern als auf das entscheidend Gute. Und das ja nicht erst heute, wie wir zum Beispiel aus dem Gleichnis vom reichen Kornbauern wissen. Und wo der Graben von Schuld und schlechtem Gewissen, der zwischen den Menschen klafft, klein geredet wird, ignoriert wird, das Leid, das wir dem anderen zufügen, einfach übergangen wird, da wird es umso schwerer. Für die alte Einsicht des Kirchenvaters Augustin, mein Herz ist unruhig in mir, bis es Ruhe findet Gott in dir, haben wir heute kaum noch ein Sensorium. Höchstens diejenigen, die selber Opfer von Machtstreben, Gewalt und Missbrauch geworden sind. Aber sie bleiben meist im Klagen und Anklagen stecken. Eben weil sie in den entscheidenden Fragen keine Antwort haben oder sie nicht an der richtigen Stelle suchen. Paulus sagt, wir seien durch den Glauben gerecht geworden, freigesprochen von Schuld, entlastet von schlechtem Gewissen. Damit haben wir uns ja von der Meinung und Zustimmung anderer abhängig gemacht. Und sobald wir irgendwo mal schief angesehen werden, kriegt man gleich ein ungutes Gefühl. Ja, heraus aus dem ganzen Netzwerk von Gebundenheiten, in denen wir das Urteil anderer fürchten und uns doch danach sehnen, angenommen und akzeptiert zu sein. Im Evangelium bringt uns der Schöpfer nahe, dass das der falsche Weg ist. Der Mitmensch kann die Beziehung zu Gott nicht ersetzen. Und wo er doch an seine Stelle tritt, wo wir uns selbst an Gottes Stelle erheben, da machen wir uns das Leben selber zur Hölle. Ganz anders, wo wir mit dem ins Reine gekommen sind, der der Schöpfer und Herr unseres Lebens ist, durch Christus. Das ist Frieden, der unser Herz durchdringt, indem wir zur Ruhe kommen, gelassen und vertrauensvoll werden können. Und das nicht aus einer augenblicklichen Laune heraus. Glaube ist keine Gefühlssache. Glaube ist ein Ergreifen der Gnade, die Gott selbst uns in Jesus angeboten hat. Und Gnade ist auch kein Spiegel, der uns vor Augen gehalten wird, sonst hätten wir allen Grund, im Boden zu versinken. Nein, Gnade ist ein Fenster, durch das wir hindurch Jesus sehen können. Er selbst hat an unserer Stelle das Entscheidende getan. Gott sieht ihn an und nicht uns, wenn es um das Urteil über unser Leben geht. Er hat sein Leben für das Unsere eingebracht. Und deshalb müssen wir nicht länger auf uns sehen, weder auf das, was uns auszeichnet, noch auf das, was uns beschämt. Da gilt es mit dem Weihnachtslied von Jochen Klepper festzuhalten. Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heut widerfährt, heut, da dein Heiland eingekehrt, dich wieder heimzubringen auf adlerstarken Schwingen. Sieh nicht, wie arm du Sünder bist, der du dich selbst beraubtest. Sieh auf den Helfer Jesus Christ. Und wenn du ihm nur glaubtest, dass nichts als sein Erbarmen frommt und dass er dich zu retten kommt, darfst du der Schuld vergessen, sei sie auch unermessen. Wenn wir genau hinhören, merken wir, wie sehr gerade an diesem Punkt unser Glaube gefordert ist. Etwas anzunehmen an uns selbst, das wir nicht sehen, nicht spüren, nicht berechnen können und das doch da ist, Realität ist und wirkt, zugesprochen und gehört, wahrgenommen im Glauben. Ja, das Gehör ist der einzige unserer Sinne, der die Realität des Glaubens aufzunehmen imstande ist. Nur über das Wort, das uns zugesprochen wird und das wir uns nicht selber sagen können, erfahren wir, was Sache ist und bekommen Einsicht in die Wahrheit. Dabei könnte der Gegensatz nicht krasser sein. Makellos und fehlerfrei in Gottes Augen, durch die Brille Jesu gesehen und brüchig, schwach und haltlos in unseren eigenen Augen. So stehen wir da. Immer neu gilt es da zu entscheiden, wer hat das letzte Wort? Was ist die letzte Realität? Wer da überzeugt sagen kann, das gilt, was Jesus getan hat, auch für mich. Der strahlt voll freudiger Hoffnung. Merken Sie, die Hoffnung, von der Paulus spricht, ist weit mehr als nur der Funke, der aus der Kohle springt und verlischt, wie Hölderlin es formulierte. Hier kommt uns etwas aus der Dimension der Ewigkeit entgegen, das die Mauern irdischer Vergänglichkeit sprengt. Ja, so werden wir herausgeholt aus dem selbstgestrickten Netz belastender zwischenmenschlicher Abhängigkeiten. Wir suchen unseren Halt nicht länger in dem, was vergeht, sondern in dem, was auf Dauer Bestand hat, was bleibt in Ewigkeit. Paulus spricht von Herrlichkeit. Durch diese Dimension werden die ach so wichtigen und überwältigenden großen Probleme, mit denen wir uns täglich befassen und ablagen, relativiert und nebensächlich. Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten, wie Romano Guardini sagte. So gesehen ist der nächste Schritt, den Paulus darstellt, folgerichtig. Wir leben ja in einer dauernden Spannung durch den Gegensatz zwischen sichtbarer und geglaubter Wirklichkeit. Das perlt nicht einfach an uns ab. Und tatsächlich werden wir auch immer wieder schuldig, machen Fehler, versagen, erleiden Schmerzen und Krankheiten. Und wenn andere uns spöttisch oder verächtlich begegnen, lässt uns das nicht kalt. Auch wenn ich mir 100-mal sage, dass Gott das Sagen hat und das letzte Wort spricht und nicht die Leute. Und wenn wir sehen, wie die Welt um uns herum sich weiterentwickelt, allen Hoffnungen zum Trotz eben nicht eher zum Guten hin, dann mag einem auch da bange werden. Wie soll das noch enden? Eben solche Spannungen gehören zu unserem Leben. Wir werden als Christen nicht herausgenommen. Und es wäre ein grobes Missverständnis, wenn die Einladung zum Glauben mit dem Eindruck verknüpft würde, wer nur richtig glaube, habe keine Probleme mehr. Das wäre genauso, wenn die Absolventinnen der Bibelschule in der selbstsicheren Erwartung in die Praxis hinausgeschickt werden, nun für alle Fälle und Eventualitäten gerüstet zu sein. Nein, das sind sie nicht. Alles im geschützten Raum der Schule Gelernte, Diskutierte und Ausprobierte bleibt eher Theorie. Ihre Haltbarkeit, ihre Zuverlässigkeit, ihre Richtigkeit muss sich erst in den Herausforderungen der praktischen Wirklichkeit erweisen. Und das geht ohne Schmerzen nicht ab. Vor allem werden Sie merken, dass Sie sich selbst mit Ihrer Person immer wieder im Weg stehen. Sie werden sich selbst mit einbringen und einbringen müssen, sodass Sie authentisch sind, dass Sie mit dem, was Sie leben, das abdecken, was Sie sagen und zu vermitteln suchen. Das heißt zum Beispiel auch, vorzuleben, dass ich selber nicht sündlos bin, sondern schuldig werde, einen Fehler mache. Und dass ich um Vergebung bitte oder andere, die an mir schuldig geworden sind, Vergebung gewähren kann. Zu dem, was Sie leben, gehören deshalb fast unvermeidbar auch das Scheitern, das Schuldigwerden, auch Zweifel und Anfechtung. Paulus spricht nicht unbegründet von Bedrängnis. Und Martin Luther brachte es lateinisch auf den Punkt: Oratio, Meditatio, Tentatio, Fit Theologum, auf Deutsch: Gebet, geistliche Betrachtung und Anfechtung machen den Theologen aus. Nicht nur die persönliche Verbindung zu Gott im Gebet, nicht nur das Lesen und Nachsinnen über der Heiligen Schrift ist Kennzeichen von Theologen. Und Sie, liebe Absolventinnen, gehören mit Ihrer Ausbildung ja auch zu diesem Stand. Nein, auch die existenzielle Bedrängnis, das Erschüttertwerden, das tiefe persönliche Ringen mit Gott um Klarheit und Wahrheit lässt sich nicht nur nicht vermeiden, sondern ist glaubwürdiger Ausdruck theologischer Existenz mitten in der Wirklichkeit des Alltags. So drückt es Jochen Klepper weiter aus. Glaubst du auch nicht? Er bleibt doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird Geschöpf und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er sich nicht verleugnen kann, sieh ihn nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden. Er sucht, du wirst gefunden. Paulus kann geradezu begeistert sagen, dass er sich der Bedrängnisse rühmt, also fast stolz darauf ist. Denn wer durch Tiefen gehen muss, wenn er sich stellt und nicht ausweicht, geht gestärkt daraus hervor. Das können Krankheitserfahrungen sein, das kann die Erfahrung von Schuld und Zerbruch sein, von Scheitern und Neubeginn. Das kann ein Unfall oder der Einbruch des Todes im Umfeld nahestehender Menschen sein. Und so möchte auch ich die Tiefen meines Lebens und unseres gemeinsamen Lebens nicht missen, auch wenn ich sie zu ihrer Zeit am liebsten so schnell wie möglich losgeworden wäre. Das Scheitern an meinem eigenen Perfektionsstreben und die Erfahrung von Barmherzigkeit und Vergebung zu leben und nicht von dem, was ich leiste, das waren für mich ein Meilenstein. An die Grenzen der eigenen Gesundheit zu stoßen und mit der eigenen Vergänglichkeit bewusst rechnen zu müssen und umzugehen. Auch der Tod eines unserer Enkelkinder haben tief einschneidende Spuren hinterlassen. Und doch das Vertrauen, in Gottes Hand geborgen zu sein, eher gestärkt. Die vor Ihnen liegenden Wege sehen sicher ganz anders aus. Und jeder von uns hat seine eigenen Wege, die Gott ihn führt. Und doch wird auch dort Schweres auf Sie warten. Herausforderndes, mühsames, schmerzliches. Die Mühen des letzten Schuljahres waren sicher nicht die letzten in Ihrem Leben. Aber gerade darauf wird es ankommen, dass Sie sich als Theologen bewähren, als Christenmenschen, die sich durch Jesus Christus als von Gott Geliebte und Angenommene wissen. Und darauf bauen, daran sich festhalten. Nicht an dem, was sie selber können und tun, sondern an dem, was Gott tut und in Christus längst getan hat. Das ist der Grund unserer Hoffnung und das ist auch der Grund der Freude und des Stolzes, mit dem Paulus sich der Bedrängnisse rühmt. Natürlich hat es auch Folgen für unseren Umgang mit uns selbst. Wie sehe ich mich? Wie schätze ich mich ein? Wie nehme ich mich wahr? Wie würde ich gerne sein? Jeden Tag erleben wir Situationen, in denen wir uns mit solchen Fragen beschäftigen. Veranlasst dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen, mit anderen Menschen, die uns wichtig sind, zum Beispiel in ihrem sozialen Status, in ihrer Attraktivität oder in ihrer Leistungsfähigkeit. Und dazu gab es ja sicher auch im Lauf des Schuljahres unter den Schülerinnen immer wieder Anlass. Aber es müssen nicht einmal konkrete Menschen sein. Es genügen Idealbilder, die sich im Lauf unseres Lebens in uns gefestigt haben und mit denen wir uns vergleichen. Und vergleichen tun wir uns ja häufig gerade dort, wo wir mit anderen konkret zu tun haben und daraus dann unseren Selbstwert bestimmen. Und aufatmen, wenn wir selbst dann in unseren Augen als die Besseren erscheinen. Genau da aber fängt es schon an, dass wir herausgefordert sind und in Bedrängnis kommen können. Genau da fängt es an, dass wir uns selbst beim Sündenfall ertappen und schnellstmöglich Stopp sagen müssen. Bis hierher und nicht weiter.
denn genau mit diesem Bestreben, sich mit dem, was ist, nicht zu begnügen, weil anderes verlockender erscheint, hat doch das Elend auf der Welt angefangen, damals im Garten Eden. Da ging und geht es im Grunde um die gleiche Spannung zwischen sichtbarer und geglaubter Wirklichkeit. Gebe ich mich mit dem zufrieden, was Gottes Wort mir zusagt? Will ich akzeptieren, dass Gottes Urteil über mich in Jesus wirklich das Nonplusultra ist? Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden, sagt Paulus. Das ist eine tröstliche Zusage. Aber eben wieder ein zugesprochenes Wort, das ich glauben muss. Deshalb lässt es Paulus bei dieser Zusage nicht bleiben, sondern verweist auf das damit verbundene Erleben. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Alles hängt an und dreht sich um Gottes Liebe. Die Einsicht und Erfahrung, dass wir von Gott geliebt, wertgeachtet, angenommen, bejaht sind, allen widersprechenden Erfahrungen zum Trotz, damit fängt der Glaube an, immer wieder. Gott begegnet uns in seinem Wort, in anderen Menschen, gerade auch dort, wo wir uns selbst in Frage stellen und nicht länger selbstsicher uns selbst und andere zum Maßstab machen. Da kommen wir staunend ins Fragen, kann das wirklich sein? Und erleben, es stimmt. Ich bin geliebt, ich bin gehalten, ich bin angenommen. Das ist so, wie es Jürgen Werth in seinem Lied beschreibt, wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Das zu erfahren, das als Realität zu erleben, das können wir nicht selbst machen. Es wird uns geschenkt. Und dazu hat uns Gott seinen Geist gegeben, der uns begleitet und Jesus vertritt. Gewiss macht, dass das, von dem alles ausgeht, dass Gott die Welt in Christus mit sich selbst versöhnte, auch heute gilt und auch mir. Sieh nicht mehr an, was du auch seist. Du bist dir schon entnommen. Nichts fehlt dir jetzt, als dass du weißt, Gott selber ist gekommen. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, ein Fürst der ewigen Friedenschaft. Dem Anblick deiner Sünden will er dich selbst entwinden. Weil Gott als Mensch zu uns in unsere Welt, in unser Leben gekommen ist, deshalb können wir aufatmen, deshalb können und dürfen wir glauben, vertrauen, dass die Hoffnung nicht zustande werden lässt, auch nicht auf ihrem weiteren Weg. Ich schließe mit einem Gedicht von Barbara Gratius. Nicht in der Finsternis versinken und in der Schwärze der Nacht, sondern hoffen auf den Morgenstern, der in der Ferne glüht, den Stimmen wehren, die aus der Tiefe hervorbrechen, und lauschen lernen auf das Wort, das dich treffen wird. Nicht das Herz verhärten unter der Bedrohung dunkler Mächte, sondern es öffnen der Verheißung, die sich erfüllen wird. Lassen Sie uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, es ist etwas Wunderbares, was du uns durch deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast und dessen Wert wir eigentlich erst dort wirklich erfahren können, wo wir selbst an unsere Grenzen stoßen. Deshalb danken wir dir dafür, dass wir nicht aus uns selbst heraus stark und mächtig und unabhängig sind, auch wenn wir es gerne immer wieder sein wollen, sondern dass wir unsere Grenzen haben, dass Fehler, Vergänglichkeit, Irrtümer, Sünde zu unserem Leben gehören. Und wir davon leben, dass du uns liebst und vergibst, dass du barmherzig bist. Du weißt, wie schwer das immer wieder in uns hinein will, wo die sichtbare Wirklichkeit uns übermächtig entgegentritt. Darum bitten wir dich, gib uns immer wieder den Mut und die Kraft, wegzuschauen von uns selbst, hinzuschauen auf dich, hinzuhören auf das, was du uns zusprichst in deinem Wort. Danke, dass du uns dazu deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass der auch jetzt ganz besonders die drei Absolventinnen auf dem Weg in das weitere Leben hinein begleitet. Danke, dass wir auch sie in deiner Hand geborgen wissen können und dass du sie begabst und gebrauchst in deinem Werk. Und das bitten wir auch für uns alle. Lass deinen Frieden immer wieder so in uns aufleuchten und erfahrbar werden. Wir gehören zu dir. Du bist die Realität. Du hast das letzte Wort. Dir sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen, Herr, du gibst uns Hoffnung, im Liederbuch, die Nummer 330.
Nicht die Hoffnung aufgeben, weil wir von Gott begnadigt und geliebt sind. Das ist die Realität. Vielen Dank, Herr Pfarrer Stoll, für diese Botschaft, die wir immer wieder neu brauchen, immer wieder frisch. Vielen Dank. Maria Magdalena Melanie, drei Frauen, die von Gottes Liebe bewegt, irgendwann den Wunsch spürten, hauptamtlich Kindern und Jugendlichen den Weg zu Jesus zu zeigen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Drei Jahre lang haben sie hier in Eidlingen die Schulbank gedrückt und jetzt haben sie es geschafft. Demnächst werden sie in ihren Dienst starten an unterschiedlichen Orten und sie wollen sich ihnen gern vorstellen und um ihre Gebetsunterstützung bitten. Jede der drei durfte sich eine Person wählen, die ihr heute auch ein persönliches Wort von Gott zuspricht. Und ich bitte sie jetzt miteinander zu mir auf die Bühne zu kommen. Stellen Sie sich uns bitte kurz vor, sagen Sie, was Ihre künftige Aufgabe sein wird. Sagen Sie uns auch, wer es ist, der Ihnen ein Bibelwort zuspricht, und dann werden wir Lehrerinnen, Schwester Hildegard, Schwester Dorothe und ich, für Sie beten.
Also ich bin Maria Genz, komme eigentlich aus Mecklenburg, bin jetzt 26 Jahre alt und bin seit 5 Jahren schon in Eidling und wandere im September nach Waldenbuch, also nur 30 Minuten von hier weg. Ich bleibe also Baden-Württemberg erhalten und mache dort Kinder- und Jugendarbeit, ganz klassisch mit Jungschar, Jugendkreis, Konfi und so. Und ausgesucht habe ich mir Schwester Dorothee, die mich begleitet, seitdem ich 15 bin.
Da war ich nämlich in Mecklenburg. Manche wundern sich, warum ich hier einen Luftballon an meinem Arm habe. Den haben mir diese beiden hier gerade noch umgehängt mit der Aufgabe, achte auf dein Herz. Das war der Spruch, der uns in diesem Schuljahr begleitet hat. Ich unterrichte Gemeindepädagogik. Mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Das war das, was ich euch mitgeben wollte. Jetzt habt ihr es mir zurückgezahlt. Ich darf auch auf mein Herz achten. Maria, ich habe einen Spruch für dich ausgewählt und ich zitiere nochmal Herrn Stoll, der hat Barbara Gratius zitiert: Öffne dein Herz für die Verheißung, die sich erfüllen wird. Und ich habe für dich ein Wort aus dem Prophetenbuch Hosea. Gott verspricht dir, Maria, ich will dich gerne lieben. Von mir erhältst du deine Früchte. Maria, ich will dich gerne lieben. Von mir erhältst du deine Früchte. Damit kannst du dich auf den Weg machen mit dem größten Liebhaber deines Lebens. Ich bete für dich. Jesus Christus, danke, dass du auf unser Herz so viel Wert legst. Und du hast zu Maria gesprochen vor vielen Jahren, hast ihr Herz erreicht, hast sie gelockt und sie vertraut dir. Und sie vertraut darauf, dass du sie jeden Tag ganz neu gerne liebst. Und sie vertraut darauf, dass du Frucht schenkst. Und dafür wollen wir gemeinsam beten, dass sie das weiß, jeden Tag aufs Neue, in Hochzeiten und in den tiefen Zeiten, dass du treu bist. Lass sie erleben, dass in Waldenbuch durch sie Menschen dich kennenlernen und dir nachfolgen und begeistert sind, so wie sie es ist. Danke, dass du sie rundum segnest und behütest. Und auf ihr Herz achtest, dass es dich liebt und dich immer besser kennenlernt. Das ist unser Wunsch. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen.
Ich bin Magdalena Gröninger, komme eigentlich aus Großbottwar und ich gehe nach Neuenstadt an Kocher ins EJW, werde da Bezirksjugendreferentin. Wird mich mit Mädelsarbeit hauptsächlich beschäftigen. Aber was genau, das bleibt noch ein bisschen spannend. Das sehe ich dann ab September. Und neben mir steht Schwester Brigitte, die mich einfach auch schon seit klein auf prägend begleitet.
Ja, Magda, du hast es geschafft, was du damals als kleines Jungscharmädel mir mal anvertraut hast, was dein Berufsziel ist. Nämlich Menschen, Kindern von Gott zu erzählen und von seiner Liebe. Und ich freue mich und ich möchte dir auch nochmal das Wort sagen, das wir gehört haben. Öffne dein Herz für die Verheißung, die ich dir jetzt geben möchte. Sie wird sich erfüllen. Gott gab sie damals Josua, aber sie gilt dir für jetzt und heute und morgen und für alle Zeit. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
Und ich darf für die Magdalena beten. Wir beten. Lieber Herr Jesus, solltest du unter deinen Kindern besondere Lieblinge haben, dann gehört Magda zu ihnen. Ich möchte dir danken, dass du sie geschaffen hast, so wie sie ist. Ich möchte dir danken, dass du sie erlöst hast und gerufen, dir zu folgen. Ich danke dir für ihre Gaben und ich danke dir für ihren Glauben. Ich danke dir für die Freude in ihrem Wesen und auch für die Tiefe in ihrem Wesen. Und jetzt vertraust du ihr deine Lieblinge an, junge Menschen im Bezirk Neuenstadt, die du durch sie lieben und segnen möchtest, durch sie rufen und lehren, dir zu folgen. Und dafür braucht Magda deinen Heiligen Geist, sie braucht deine Kraft. Sie braucht Weisheit. Sie braucht deine Leitung. Bitte rüste sie dafür aus. Bitte ermutige sie. Und lass sie wissen, dass du selbst hinter ihr stehst, dass du ihr den Rücken stärkst und dass du sie immer liebst. Bitte segne Magdalena für ihren Dienst. Danke, dass du vor ihr hergehen wirst. Amen.
Ja, und ich bin Lani, ich komme aus St. Georgen im Schwarzwald eigentlich und ich bin jetzt 22 Jahre alt. Und bei mir ist es so, dass ich ab September erst noch für ein halbes Jahr hier im Mutterhaus bin und im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sein werde hier und dann ab März in eine Gemeinde gehen werde, aber das steht noch nicht fest, in welche. Genau, und ich habe Schwester Christina mitgebracht, mit der ich einfach die 3 Jahre, die ich jetzt hier an der Bibelschule bin, zusammen erlebt habe und die mir in der Zeit eine richtig gute Freundin geworden ist.
Ja, und ich freue mich besonders, dass ich das heute tun darf. Und Ich habe dir ein Wort mitgebracht, das haben wir schon ganz oft zusammen angeschaut, immer dann, wenn wir aus meinem Bibelschulzimmer nach draußen gegangen sind. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, Melanie, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht.
Und ich möchte gerne beten für Sie. Herr Jesus, danke, dass du Melanie diese Zusage gibst, dass es dein größter Wunsch ist, immer wieder ihren Blick auf dich zu richten. Du bist ihre Stärke. Du bist der, der in jedem Fall und immer zu ihr steht. Du bist ihr Erlöser. Und ich danke dir, dass du Glauben geweckt hast in ihr, Glauben erhalten in allen Jahren ihres Lebens, in schönen Tagen, in schwierigen Tagen. Und du bist der, der den Glauben auch erhält und ernährt. Und wir brauchen dich und wir brauchen diesen Blick auf dich, unseren großen Gott. Und das bitte ich dich, dass du Tag für Tag ihren Blick auf dich richtest. Danke, dass du dadurch Freiheit gibst, Freude erhältst und ansteckend wirken lässt. Danke, dass du Melanie gebrauchen wirst für die Kinder und Jugendlichen, die im nächsten halben Jahr hier in unseren Mutterhausdiensten mit ihr Kontakt haben werden und dass du auch jetzt schon die Stelle vorbereitet hast, wo sie dir dienen darf. Danke, dass du dich rundherum um sie kümmerst. Danke für deine Gnade, für deine Treue, die nie aufhört über ihrem Leben. Amen.
3 Jahre Bibelschule Eidling sind geschafft. Das ist ein richtiger emotionaler Moment für uns eigentlich, weil ich habe dem Letzten, glaube ich, zu denen im ersten Jahr gesagt, man beneidet die wo im dritten Jahr sind, weil die haben es geschafft. Die wissen schon, was alles noch kommt und wie das so wird. Und sie sind eigentlich ein ganz großer Teil, die uns immer wieder unterstützt haben mit ihren Gebeten. Und wir brauchen diese Gebete wirklich weiterhin. Der Herr Steuer hat gesagt, es werden viele Herausforderungen auf uns zukommen. Wir ahnen schon manches, aber das wirklich alles zu erfassen, das kann man gar nicht. Und wir haben da eine Kleinigkeit für sie vorbereitet, nämlich unsere Gebetskärtchen. Da sind nochmal unsere Namen drauf, Bilder, falls sie vergessen, wie wir aussehen. Und einfach unsere Anliegen. Genau, und das wäre einfach, das ist unser Herzensanliegen, dass Sie für uns beten, weil wir haben das 3 Jahre lang gespürt und wir freuen uns, das weiterhin zu spüren.
Wir sind natürlich auch dankbar.
Ja, natürlich.
Jetzt dürfen Sie wieder Platz nehmen. Und die Schülerinnen aus dem ersten Jahr, die haben nämlich ein Lied noch für Sie und für uns alle.
Also ich weiß nicht, ob speziell auch ihr das kennt, aber bei mir gibt es Momente, da denke ich, Gott, wo bist du eigentlich? Ich merke gar nicht, dass du irgendwie da bist. Und dann wünsche ich mir so sehr, dass er mir irgendwie ein Zeichen gibt, dass ich nicht alleine bin und dass ich einfach weiß, dass er da ist. Aber dann gibt es natürlich auch die Momente, wo ich ganz tief in mir drin spüre, dass er da ist. Wo ich weiß, Gott, du bist da, du bist mir ganz nah und du durchdringst meine Schwachheit, du stärkst mich, wenn ich denke, ich weiß nicht mehr weiter oder ich kann nicht mehr. Du durchdringst meinen Trott, indem du mir ein Stück deiner Größe und Herrlichkeit zeigst. Und dann bin ich überwältigt. Ich kann kaum fassen, was mir kleine Menschen da widerfährt. Ich erkenne, wie mächtig und heilig mein Vater ist. Er tut so große Dinge an mir, auch wenn ich selber gar nicht merke, dass er das macht. Wir aus dem ersten Jahr wünschen euch Dreiern, wünschen euch mit dem Lied, was wir jetzt singen, und zwar ist es Magnificat, heißt das Lied, dass ihr in eurem nächsten spannenden Jahr immer wieder mal innehaltet und einfach merkt, mein Vater ist mir treu. Und er hat alles im Griff.
Es gibt noch ein paar kurze Ansagen. Bitte nehmen Sie am Ausgang das Gebetskärtchen mit und passen Sie auf, es gibt nämlich zwei verschiedene, nicht zwei dieselben. Auf dem zweiten laden wir Sie ein, mit uns zusammen zu beten für unsere Sommerfreizeiten, für die Einsätze der Schwestern und auch unserer Schülerinnen in unseren Gästehäusern. Jesus verspricht alles, was ihr bittet im Gebet. Wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Wir wünschen uns, dass in diesen Sommerwochen junge und alte Menschen zu Gott hingezogen werden und dass sie die lebendige Hoffnung finden. Bitte beten Sie mit uns gemeinsam und nehmen Sie zwei Gebetskärtchen mit, zwei verschiedene. Ja? Achten Sie darauf, dass Sie zwei verschiedene mitnehmen. Am kommenden Mittwoch und bis zu den Schulferien findet regelmäßig der Mittwochkreis im Sonnenberg statt. An was für einem Wochenabend? Ach ja, mittwochs. Um wie viel Uhr? 20 Uhr? Gut, 20 Uhr. Der Mittwochkreis ist ein offener Bibelkreis. Jeder Mann und jede Frau ist jederzeit herzlich willkommen. Am kommenden Sonntag hält Schwester Gisela Beck aus Ludwigsburg die Bibelstunde und im Anschluss sind Sie alle herzlich eingeladen zum Stehkaffee draußen im Freien. Für die Gäste unserer Schülerinnen ist noch wichtig, um 16 Uhr findet hier unsere Abschlussfeier statt. 16 Uhr in diesem Raum. Und nun singen wir noch einmal gemeinsam ein Lied, mit dem Gott uns zuspricht, dass er uns begleiten wird an jedem Tag. Ich bin bei dir. Sie sehen es auf der Leinwand. Oh, stopp, ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen, auf einem extra Zettel, muss ich kurz noch sagen. Es gibt 3 Sonntage im Sommer, an denen keine Kindergruppen stattfinden. Es ist wichtig für die Eltern zu wissen. Und zwar der letzte Sonntag im Juli, der 28. Juli, und dann die ersten 2 Sonntage im August, der 4. und der 11. August. Es wird aber die Möglichkeit der Übertragung geben für Eltern mit Kleinkindern im ersten Stock bei unserem Speisesaal. Also Übertragung wird sein, aber keine Kindergruppen am letzten Sonntag im Juli und an den 2 ersten Sonntagen im August. Jetzt singen wir miteinander. Schwester Ursel hat noch mal gesagt, ich soll sagen, es gibt heute also im Speisesaal keinen Kaffee, aber hier unten für alle herzliche Einladung. Und nun seien Sie Gott befohlen. Ich wünsche Ihnen einen weiterhin wunderschönen Sommersonntag und danke noch mal herzlich. Ich glaube, wir hören noch ein Nachspiel heute, gell? Stimmt's? Danke. Einen guten Sonntag.